Wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind dieses Mal einen Tag später dran, Donnerstag, der 16. Juli. Es war mir leider aus privaten Gründen nicht möglich, aufgrund eines medizinischen Vorfalles zu Hause, aber alles gut. Also nichts Schlimmes passiert, aber es ging dann zeitlich einfach nicht, auch heute Morgen. Also wir nehmen ja jetzt am Mittwochnachmittag auf, deswegen war es leider morgens nicht möglich, den Podcast aufzunehmen. Aber dafür haben wir einige interessante News natürlich noch, die wir nun mehr mit reinnehmen können. Die ASML-Zahlen sind frisch gekommen. Es gibt ein Übernahmeangebot tatsächlich von einem Unternehmen, wo ich es mir auch schon mal länger erwartet hatte. Es gab aber noch weitere News. Ja, IBM ist ja furchtbar abgestürzt nach den letzten Zahlen. Es gab auch Prognoseerhöhungen bei BASF, die aber zumindest mal zum aktuellen Zeitpunkt dem Kurs nicht geholfen haben und vieles mehr. Ihr merkt schon, es wird wieder eine vollgepackte Folge. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben dafür da. Folgt uns auch auf allen gängigen Plattformen. Und was ist denn sonst so los? Ja, wir wissen natürlich, Iran ist gerade immer wieder ein großes Thema. Was ich gerade noch als Quick News gelesen habe, dass Rheinmetall auch so in Richtung mehr autonome Kriegsführung geht. Das hat dann beispielsweise die kleineren Rüstungskonzerne so ein bisschen in die Bredouille gebracht. Aber wir wissen ja auch, Rheinmetall dieses Jahr ist auch nicht wirklich gut gelaufen, aber natürlich auch so dessen geschuldet, wo sie halt auch so ein bisschen hergekommen sind. Und dann eben das mit diesem Marineauftrag. Erzähl mal, was ist das aktuell so das beherrschende Thema an der Börse weiterhin, Iran? Weil vor ein paar Tagen war man ja gefühlt laut den Amerikanern noch kurz vorm Waffenstillstand. Jetzt wird wieder alles kurz und klein geschossen. Erzähl mal.
Ja, also ist auf jeden Fall wieder zurück das Thema, auch wenn es jetzt nicht extrem stark belastet. Das große übergeordnete Thema sind weiter Wirtschaftswachstum, angetrieben mit KI. Dann natürlich auch das ganze Thema Inflation und Anleihen. Das ist ja auch so ein kleiner Bremsklotz. Da gab es am Dienstag die Verbraucherpreise und die waren ja deutlich unter Konsens. Und das hat ja nochmal für so einen ordentlichen Shift nach oben gesorgt, vor allen Dingen im Tech-Sektor. So ein bisschen ist aber auch vielen Aktien dann wieder die Luft ausgegangen. Ich habe es oft gesagt, was man zuletzt halt merkt, ist, dass selbst wenn jetzt dann wirklich gut geliefert wird, so die ganz, ganz breite Kursdynamik sieht man nicht mehr. Ne? Und das ist, da wiederholt sich das, was wir im Rüstungssektor gehabt haben, dass selbst wenn dann die guten Zahlen, die Aufträge kommen, irgendwann ist halt doch vieles oder alles eingepreist. Ne? Deswegen muss man auch immer mal mit schnellen Rücksetzern rechnen. Und ja, wenn dann natürlich so ein schwarzer Schwan, in Anführungszeichen, wie IBM kommt, dann kann das noch mal ganz anders zur Sache gehen. Aber das Thema mit dem Iran, ich denke weiterhin, es wird nicht eskalieren. Donald Trump, hast du mitbekommen, hat ja zunächst haben ja die USA immer gesagt, also hier Iran will irgendwelche Mautgebühren haben, ihr tickt ja wohl nicht richtig. Ne? Und das waren ja, glaube ich, nicht viel, prozentual nicht viel. Und dann hat auf einmal Donald Trump gesagt, ja, wir sind ja die Guardians der Straße und ja, wir wollen 20% Zoll haben. Also, völlig absurd, 20%, ja. Damit ist natürlich, kannst du keine Schiffe mehr durchschicken, dann bist du pleite danach, so ungefähr. Hat er aber natürlich wieder den Taco gemacht, hat das zurückgezogen und hat jetzt gesagt, ich habe beschlossen, die 20-prozentige Erstattungsgebühr der Vereinigten Staaten durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, die die verschiedenen Golfstaaten mit den Vereinigten Staaten abschließen werden. Diese Investitionen werden massiv sein. Also, ja. Und was ja jetzt aber trotzdem noch kommt, also es gibt jetzt jeden Tag Bombardements, also auch jetzt heute am Mittwoch, wir nehmen Mittwoch auf, in der Nacht davor gab es eine Offensive und es gab wohl auch eine Lagebesprechung und Donald Trump hat nochmal gesagt, sie werden ja alles kurz und klein schießen und es wird nichts mehr vom Iran, von der Führung da sein und sie werden auch nächste Woche die Kraftwerke angreifen, wenn der Iran nicht zurück an den Verhandlungstisch kommt. Also der Druck wird wieder aufgebaut. Ich bin gespannt, ob dann wieder verhandelt wird. Ich meine, die USA, man kann immer viel reden, aber so der ganz große militärische Druck, mehr, ich weiß nicht, ne, so viel mehr kann man ja nicht machen, sonst eskaliert das weiter. Bodentruppen hinschicken wird nicht funktionieren. Ich glaube, wenn man die Infrastruktur angreift, dann wird das große Kollateralschäden wieder dort haben. Dann werden wir wieder Richtung Oman und wo auch immer hin, ne, Dubai, Abu Dhabi, überall die Raketen des Iran fliegen. Und das haben wir ja schon mal mitbekommen, dass man die eben nicht mehr so einfach dann abfangen kann, ne? Denn da werden die ganzen Flugabwehrsysteme übersättigt. Also das ist auf jeden Fall so ein kleiner Bremsklotz Und was ich schon noch spannend fand, wir sprechen ja gleich drüber, ich hatte gestern, also am Dienstag dann schon echt die Angst, diese IBM-Meldung, ich habe gerade Sport gemacht und sehe das dann so, und dann bin ich hierher gehechelt und habe geschaut, und ja, man kann sich ja vorstellen, wenn IBM fällt, so ein großes, ja, alteingesessenes Unternehmen, und die dann sagen, ja, okay, die letzten Wochen liefst du doch schlechter als erwartet, dass das halt quasi, ja, ein großes Beben auslöst im Software-Sektor. Aber, und das ist ja auch ganz spannend, wir hatten es ja letztens auch schon mal gesagt, vor einigen Monaten hätten noch so ein paar Meldungen Armageddon ausgelöst. Mittlerweile, so im Chip-Sektor geht es nicht mehr unkontrolliert nach oben, aber im Software-Sektor wird auch jetzt so ein bisschen mehr unterschieden. Deswegen, ich glaube, es ist teilweise auch hausgemacht bei IBM. Und einige andere Werte sind ins Plus gedreht, vor allen Dingen ja auch Cybersecurity und so weiter, weil es ja diese interessante Aussage gab. Ich weiß nicht, können wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ansonsten, ja, die Berichtssaison ist gut gestartet. Der Banken haben wir auch noch ein bisschen dabei. Goldman Sachs, richtig krass. JP Morgan, ich glaube, es war der größte Gewinn ever einer US-Bank. Also Jamie Dimon immer mit seinen irgendwie so halben Untergangsszenarien, ja. Und dann liefern sie wieder Rekordquartal. Also, ja, ich weiß nicht, das darf man auch nicht alles zu ernst nehmen. Aber ja, insgesamt, so ein bisschen Standardwerte laufen ja auch ganz gut. Tech wird ein bisschen holpriger, aber insgesamt läuft es doch weiter unterm Strich. Der Markt hat immer noch eine gewisse Resilienz, so kann man es sagen. Ja, und ganz kurz noch zum Kospi. Was da abgeht, ist halt brutal. Da gab's ja, ich hatte, ganz, ganz interessant, ich hatte vor kurzem ein SK Hynix gekauft. Da gab's ja diesen riesigen Abverkauf dann auch und ein riesiges Gap nach unten. Da hatte ich die ganze Zeit überlegt, SK Hynix, nimmst du jetzt diese GDR, also die in Korea gelistet sind, die kann man auch in Deutschland kaufen, oder nimmst du diese neuen ADRs, also die in den USA gelisteten ADRs, die kann man ja auch in Deutschland kaufen. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, habe ich gesagt, komm, nimmst du mal die GDRs einfach. Und ich wusste das gar nicht, das ist so krass. Also es gab dann ja irgendwann, vor allen Dingen auch gestern, so eine riesige Diskrepanz. SK Hynix ist am Dienstag im Handel in den USA um 25% gestiegen. Ja? Und ich Osterhase, habe diese GDRs gehabt und die sind schon am Tag vorher weniger gestiegen. Und dann auch gestern, in Anführungszeichen, nur 10%. Kann man jetzt, ist ja eine Jammern auf hohem Niveau. Aber was man da hat liegen lassen, fand ich sehr krass. Da habe ich natürlich auch direkt geschaut, woran liegt das überhaupt? Und das Problem ist, dass es aktuell quasi, es gibt gar keine Verknüpfung zwischen den beiden Gattungen sozusagen. Es soll wohl erst Ende Juli kommen, dass man dann quasi die eine GDA in eine ADR wandeln kann oder umgekehrt. Ja, also das geht bisher gar nicht. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, dann kaufe ich doch ganz günstig die in Südkorea und wandel die in ADRs, das geht aktuell halt nicht. Und deswegen gibt's diese riesige Diskrepanz, weil eben die Amis noch verrückter zocken wie die Koreaner, wie es scheint. Und deswegen sind die so hochgelaufen. Das Einzige, was natürlich hilft, ist, wenn die Koreaner sehen, in den USA wird die Aktie gezockt, dann wird die auch wieder gezockt. Aber muss nicht heißen, dass sie sich hier genau jetzt genau annähern, sondern das kann halt ein großes Gap bleiben, weil da hatten auch viele gefragt, ne, wie das überhaupt sein kann. Also man kann das nicht ausnutzen gerade aktuell. Man kann natürlich dann irgendwann vielleicht probieren, wenn das dann möglich ist, entweder die ADRs short zu gehen oder dann diese GDRs zu kaufen. Aber ey, keine Ahnung, ne? Also bis dahin kann halt auch vieles passieren oder die gleichen sich komplett an. Ich weiß es nicht. Aber war auf jeden Fall, musste ich ein bisschen hier schmunzeln oder den Kopf schütteln, dass ich da die falsche Aktie genommen habe. Aber naja, passiert, war trotzdem ein Gewinn, aber auf jeden Fall echt irre, was da abgeht. Da gab's ja auch hier ganz kurz noch, da gab's noch die Meldung, weiß nicht, wie viele hunderttausende Margin Calls das jetzt gab, auch beim Kospi mit diesen irren geleveragten ETFs, auch auf SK Hynix. Das ist so absurde Zahl. Ich weiß, hab's gerade gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich's finde. Da hat's irgendwie, also es hat so viele Leute da zerrissen. Das ist völlig, völlig crazy einfach. Aber da sieht man, ne, dieses Gezocke. Lass es mal ein, zwei Wochen oder ein paar Monate gut gehen und irgendwann Gier frisst Hirn, zerlegt sich halt, wenn es mal, ich meine, die Aktie fällt 20-30%, dann hast du so einen dreifach geleveragten ETF, ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du halt pleite, ne? Das ist, also mach das nicht, das ist verrückt einfach, ne? Das ist wirklich Harakiri.
Ja. Ja, schade, das mit IBM hätte ich gerne gesehen, wie du auf einmal vom Krafttraining ins Sprinttraining dann gewechselt bist, ja. Wenn man
ich habe so ein Reel aufgenommen, da war ich ja noch so komplett rot einfach. Ne?
Der erste Sprint seit 20 Jahren, ja, weil IBM am Abstürzen ist, ja.
Mit Wadenzerrung.
Genau,
und
noch mehr, ja. Hätte ich gerne auf jeden Fall gesehen. Das wäre mir sogar ein Invest in IBM wert gewesen, um das dann zu sehen, ja. Man muss sagen, zum Glück ist man da zum aktuellen Zeitpunkt dann nicht drinne gewesen, zumindest kurzfristig. Langfristig, wenn man rauszoomt, weiß man ja, IBM ist die letzten Jahre eigentlich immer recht beständig nach oben gelaufen, nachdem sie ja über eine ganz lange Zeit sehr schlecht gelaufen sind, muss man allerdings auch mit dazu sagen. Aber das ist tatsächlich der schlechteste Handelstag bei IBM gewesen seit über 111 Jahren. Also das war schon wirklich enorm. Also man hat knapp ein Viertel seines Börsenwerts verloren hier und IBM gibt es tatsächlich schon seit knapp 111 Jahren an der Börse, also eines der ältesten Unternehmen hier. Es lag wahrscheinlich, also die Zahlen an sich, die sind jetzt eigentlich mal so von der Warte aus gar nicht so katastrophal gewesen. Ich glaube, was eher dann, ich weiß nicht, was sich so der CEO auch dabei gedacht hat, also ob er da das Ganze eher ein bisschen abfedern wollte, aber die Zahlen kamen ja außerhalb des normalen Termins. Also man hat die ja gemeldet, obwohl noch gar nicht der Zeitpunkt war. Und ich glaube, damit hat er dann mehr Panik ausgelöst, als dass es dann helfen sollte, weil er hat einen offenen Brief auch dann an die IBM-Aktionäre geschrieben, stand dann auch drin, also dass er sich die Zeit nehmen möchte, zu erklären, was da ist und so. Und sowas kommt nie gut an der Börse an. Also ich persönlich würde behaupten, wenn die Zahlen ganz normal veröffentlicht hätten, so wie es halt eigentlich geplant war, ich glaube, dann wäre die Reaktion nicht so schlimm ausgefallen. Sie wäre zwar auch nicht positiv gewesen, aber ich glaube, es wäre nicht ganz so extrem ausgefallen, ja, weil ich muss auch dazu sagen, ich fand jetzt auch die Nachricht an sich, das ist jetzt für langfristige Aktionäre, ist das gar nicht mal so dramatisch, aber jetzt erstmal eben natürlich so erzählt, was ist denn passiert? Also er hat eben gesagt, dass sie aktuell vor allem Probleme, Chipflation ist ja so ein großes Thema, wir haben es ja die letzten Folgen, es ist ja Dauerthema, die Chipknappheit, die dann eben auch dafür gesorgt hat, dass die Chippreise immer weiter nach oben gehen und das hat jetzt vor allem dafür gesorgt, dass die Kunden ihre Budgets vor allem in diesen Sektor stecken müssen. Also anstatt dann eben IBM Mainframes zu kaufen, müssen die aktuell alles in das Thema Speicher, Medien und Grafikkarten, also GPUs und so weiter reinstecken. Und das hat dann eben dafür gesorgt, dass jetzt so einige Mainframe-Anschaffungen sozusagen nach hinten verschoben worden sind. Aber das heißt ja nicht, dass die gar nicht mehr angeschafft werden. Also ich persönlich glaube halt eher, es ist so ein bisschen eine Verschiebung aufgrund dieses Extremszenarios, die aber natürlich irgendwann dann auch mal wieder nachgeholt werden muss von dem Kunden. Deswegen fand ich das jetzt gar nicht so katastrophal eigentlich, ja. Die Zahlen an sich, man hat es da auch auf jeden Fall gesehen, also der Quartalsumsatz, der ist nur um 1% gestiegen auf 17,2 Milliarden, aber man sieht eben auch, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Umsätze irgendwie um 20% eingebrochen sind oder ähnliches, ja. Also das muss man natürlich schon so damit dazu sagen. Sie haben halt eben gesagt, dass einige große Verträge eben so noch nicht zustande gekommen sind aufgrund dieser Budgetverschiebungen dann, ja. Und in einem Bereich hat man es dann halt eben ganz besonders gesehen und das ist eben in ihrem eigenen Infrastrukturumsatz, denn der ist 7% rückläufig gewesen und das ist eben genau der Bereich, wo sie vor allem eben diese Mainframe-Verkäufe dann drin sind, ja, und viele können halt einfach diese also Erneuerung sozusagen von den eigenen Mainframes so ein bisschen nach hinten verschieben, ein paar Quartale. Und das hat jetzt meiner Meinung nach halt dafür gesorgt, weil ich weiß nicht, du kommst ja auch mal ursprünglich so ganz lange her aus der IT und so. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich glaube, das ist doch, also jemand, der jetzt eigentlich der Meinung war, er bräuchte dann neue Mainframes und so, der sagt jetzt nicht, oh nee, jetzt brauche ich dann die nächsten 3 Jahre halt keine, weil Speicher ist so teuer. Ja. Oder wie siehst du das oder sehe ich das jetzt irgendwie völlig falsch? Ja, also aus langfristiger Perspektive.
Ja, man weiß nicht, wie viel davon jetzt die 100%ige Wahrheit ist und wie viel natürlich dann auch so ein bisschen Ausreden sind. Vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus beidem, aber ich glaube schon, dass da was dran ist, dass halt Kunden jetzt aktuell vor allen Dingen darauf fokussiert sind, weil die Speicherpreise weiter steigen, dass sie da dann nochmal Preise festmachen und für KI-Server und alles andere fällt so ein bisschen hinten runter. Das hat er ja, wie gesagt, also hat er so behauptet, aber also Prognosesenkungen beziehungsweise solche Umsätze, es wurden ja 17,86 Milliarden erwartet und es waren 17,2 und er hat ja auch selbst gesagt, man lag da doch deutlich unter auch den eigenen Schätzungen. Sowas kommt halt einfach nicht gut an. Ob es 25% gerechtfertigt sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber halt nur 1% Wachstum und die Aktie ist halt auch gut gelaufen, wie gesagt. Wir hatten sie auch mal vorgestellt. Die haben diese neue Chip-Technologie, das ist aber noch nicht, also umsatzrelevant, hatten wir auch gesagt. Dieses ganze Thema mit Quanten ist aber auch noch nicht wirklich umsatzrelevant. Das könnte also in den nächsten Jahren für IBM wieder spannend werden, aber wir leben halt im Hier und Jetzt und da gibt's ja sowieso schon die ganze Zeit die Angst, inwiefern Software disruptiert wird. Da hatten wir jetzt auch die Meldung, dass zum Beispiel Starbucks ja auch von IBM eine Software ersetzt und selbst erstellt. Und wenn das jetzt natürlich zusammenkommt, jetzt sieht man hier, okay, IBM leidet, dann gibt's halt eine große Nervosität und die Aktien brechen ein. Und ich denke auch nicht, dass die Aktie sich jetzt dann schnell davon erholt. Es ist ja oft so verbrannte Erde, das dauert Tage, Wochen, Monate. Jetzt kommen die ganzen Kurszielsenkungen noch. Also ist sehr schwierig, aber der Markt hatte sich ja dann doch teilweise ganz gut gehalten. Viele Aktien sind ins Plus gedreht. Ich glaube nämlich auch, dass es zum Teil, hoffe ich, hausgemacht ist. Also du hast gesagt, diese Mainframe-Rechner. Und ich glaube, da geht es auch vor allem, ging es auch um diese Software, die dazugehört, dass es da eben diese Verschiebungen gab. Also diese Mainframes, ich weiß gar nicht, was machen das auch Banken oder was? Ich weiß gar nicht, wer das überhaupt kauft, sowas. Diese Großrechner, das ist ja eher was IBM jetzt anbietet und ob das jetzt irgendwie Auswirkungen hat auf Shopify zum Beispiel oder weiß ich nicht, ne? Also Figma war zum Beispiel auch mal kurz im Minus, ist dann ins Plus gedreht, ist schon ein anderer Bereich. Was aber interessant war, Consulting lief ja auch nicht wirklich gut. Umsatz war ja nur flat, deswegen waren noch Accenture und Co. schwach. Ich glaube halt, das ist ein Problem für IBM auch, dass man sich natürlich dann fragt, wieso soll ich diese IBM-Berater bei mir da teuer bezahlen und reinholen, ne? Wenn mir jetzt Fable und Co. die Antworten ausspucken, ne, für viele Sachen. Wie gesagt, ich merke das halt so krass auch bei mir in der Praxis. Ne? Du hast halt Probleme, wo du dich früher tot gesucht hättest einfach. Fragst einfach Gemini oder wen auch immer, Claude, Code, ChatGPT, ja, du kriegst halt krasse Antworten. Musst vielleicht ein, zwei Mal noch nachfragen, aber kriegst die Antworten. Das ist einfach krass. So ist es natürlich auch bei Unternehmen. Ne? Deswegen wird es, glaube ich, für diese ganze Beratung wird's schwierig werden, einfach da dann zu sagen, hier, mein Mitarbeiter kostet dich 1.500 € am Tag, so ungefähr. Ich weiß nicht, was jetzt aktuell ja die Preise sind, aber das ist halt das Problem. Ich will das IBM auch nicht abschreiben, aber kurzfristig, weiß nicht, ne? Was aber ja auch spannend war, dass er gesagt hat, dass die Kunden durch sich rasch entwickelnde branchenweite Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit abgelenkt waren und dass IBM das Ausmaß der Neupriorisierung der Investitionsausgaben nicht vorhergesehen hatte. Also, das klingt ja auch mal auch fast schon so ein bisschen wie eine Ausrede, ja. Also, da haben sie halt einen Fehler gemacht, weil im gleichen Moment sind ja dann auch CrowdStrike und Co. am Dienstag richtig krass explodiert. Also, CrowdStrike war dann 10% im Plus und ich weißt du noch, als wir noch diese Folge hatten, wo wir drüber gesprochen haben, wo selbst Claude gesagt hat, nee, CrowdStrike wird nicht disruptiert. CrowdStrike ist ja Infrastruktur quasi und ich kann nicht CrowdStrike Vibe-coden und so weiter. Und da hat er genau recht gehabt, denn CrowdStrike hat ja wieder eine irre Rallye hingelegt. Also Cybersecurity hatten wir damals ja vermutet, müsste doch eigentlich mittelfristig von dieser ganzen Geschichte profitieren, weil die Angst vor Cyberkriminalität und Sicherheit sogar zunimmt einfach. Ja? Und genau so kommt es jetzt, aber da ist IBM scheinbar nicht so gut aufgestellt, sondern Palo Alto Networks war im Plus, Rubrik war im Plus, Cloudflare war wieder im Plus. Also da gibt's Player. Ich glaube auch, dass das noch weiter laufen wird, über die nächsten Jahre brutal an Relevanz nochmal gewinnen werden. Das Problem ist halt, die sind halt alle auch schon echt gut gelaufen, aber ja, schlechtes Quartal, in Anführungszeichen, von IBM jetzt, ne? Also das ist einiges am Vertrauen erstmal weg.
Ja, definitiv. Deswegen, es bleibt schwierig, aber wir haben ja gesagt, die wichtigen Themen von IBM, die kommen halt in den nächsten Jahren dann Quantencomputer, dann eben mit den Chips, wo sie ja einen wirklichen Durchbruch erzielt haben. Sie selbst sind eigentlich auch nicht so schlecht in der Cybersecurity, aber aktuell, man sieht es halt noch nicht an den Ergebnissen. Und eben, man hat ja auch schon eine schöne Erholungsrallye mittlerweile hingelegt gehabt, ja. Dann gehen wir mal weiter. Davor aber noch eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an Parkett für das Sponsoring dieses Videos. Parkett, einer der umfangreichsten Portfolio-Tracker, die wir hier bei uns im deutschsprachigen Raum haben. Da habt ihr alles in einer Übersicht, was zu eurem Depot mit dazugehört. Da könnt ihr viele verschiedene Broker auch mit anbinden oder dann halt eben die Formulare einfach hochladen und dann habt ihr die perfekte Übersicht über euer Depot. Viele verschiedene Metriken mit dabei und der Clou ist, dass quasi das Ganze zu einem großen Teil komplett kostenlos verwenden könnt. Deswegen schaut euch das Ganze gerne mal ganz unverbindlich an. Wir verlinken euch das unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das mal selber anschauen. Es gibt dann auch noch eine Premium-Version. Man hat dann verschiedene Möglichkeiten, die es dann da eben noch mit dazu gibt. Vor allem, was natürlich auch immer sehr interessant ist, sind so Benchmark-Vergleiche. Denn oft ist es ja so, gerade wenn man so Stockpicking betreibt, dass man sich ja mit irgendeiner Benchmark beispielsweise im MSCI World messen möchte oder eben auch anderen ETFs, all das und vieles mehr bietet ihr Paket. Deswegen schaut es euch gerne mal ganz unverbindlich an und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Ja, gestern nur eine ganz kurze Quick News, wollen wir jetzt gar nicht zu lange drüber sprechen, aber es hieß, dass Lucid Motors pleite ist und die Aktie ist teilweise über 40% im Minus gewesen. Es wurde nämlich gesagt, also entweder Insolvenz oder Chapter 11 und nun hat sich ja irgendwie rausgestellt, dass es nur eine Ente ist, oder? Hast du das mitbekommen, was da ab war? Oder Hast du dann da am Boden eingesammelt? Erzähl mal, du warst doch da bestimmt wieder irgendwie beteiligt, entweder nach unten oder nach oben, so wie ich dich
kenne. Ich habe die Gerüchte vorher natürlich gestreut.
Ja, so genau, ja, Shortseller-Angriff. Nee, ja.
Keine Ahnung, ne? Also das war, ich habe das nur im Nachhinein da mitbekommen. Das ging ja wirklich teilweise über 50% nach unten. Und dann wurde das fast wieder komplett aufgeholt, weil dann gesagt wurde, ich glaube von Lucid, ja, sie haben für die nächsten Quartale genügend Kapital und dass das einfach komplett nicht stimmt. Und deswegen ist die Aktie, hat sie einen großen Teil der Verluste sehr schnell wieder wettgemacht und das ist wieder auch wieder so ein übles Beispiel mit diesem Gerüchtestreuerei dann da, ne? Das ist schon echt heftig, was da dann so ausgelöst wird. Genau, sie war dann am Ende jetzt nur noch knapp, mal gucken, was haben wir, $4.60, also das ist, ich würde die Aktie auch nicht anfassen, denn ich frage mich, wie die überleben wollen. Die haben ja, glaube ich, so ein paar Deals jetzt mit Uber und so weiter, aber wer sich den Chart da mal anschaut, die hat 90% verloren und dass die irgendwann, denen das Geld ausgeht, kann schon gut sein, denn die Autos sind extrem teuer, sind auch, glaube ich, extrem gut, aber funktioniert halt nicht das Geschäftsmodell aktuell, deswegen, ja, aber...
Sieht übel aus, ja, vor allem wenn man rauszoomt. Also insgesamt sind wir sogar bei fast 98% Minus, deswegen, genau. Ja. Also ist jetzt nichts irgendwie so, dass man jetzt sagen müsste, ey, jetzt wäre sie doch irgendwie interessant oder so. Deswegen wollten wir nur so als kurz News einschauen, dass man eben auch sieht, dass man eben manchmal doch auch ein bisschen erstmal abwarten sollte, ob das Ganze so stimmt, was dann eben auch veröffentlicht wird. Ja, und in dem Fall ein gutes Beispiel, auch ein mahnendes Beispiel, ja. Dann gab es aber eine News, die hat sich bisher noch nicht als Ente herausgestellt. Und zwar, es gibt ein Übernahmeangebot für PayPal tatsächlich. Ja, nun ist es soweit, es ist aber nicht wie, manche hatten ja immer mal so ein bisschen so Apple oder so ins Spiel gebracht, dass sie das vielleicht irgendwie integrieren möchten als eine eigene Lösung. Nun hat man bekannt gegeben, dass Stripe in Kooperation mit Advent heißt das Unternehmen, das ist also sozusagen so, die sind im Private Equity Bereich zu Hause, also als Kombination, dass man PayPal übernehmen möchte für 53 Milliarden US-Dollar. Das war zum gestrigen Schlusskurs ein Aufschlag von 28% und heute ist die Aktie auch ja so fast um den Angebotspreis, das ist ja recht normal bei solchen, selbst wenn es nur Gerüchte sind, dass man sich dann schon so diesem Angebotspreis dann annähert. Und es sieht nun so aus, als könnte es hier eben eine Übernahme in dem Raum geben. Ich persönlich muss natürlich sagen, für die PayPal-Aktionäre, zumindest die, die schon ein bisschen länger dabei sind, ist es eigentlich eine recht bittere Nachricht, weil von diesem Aufschlag, auch wenn er jetzt dann vielleicht die vollen 28% sein wird, jeder, der da schon ein bisschen länger mit dabei ist, wird da wahrscheinlich trotzdem recht dicke Minus dann eben sein, weil ja die PayPal-Aktie die letzten Jahre wirklich katastrophal gelaufen ist und damit dann natürlich ein Kampf Back komplett ausgeschlossen wird. Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, handelt man das jetzt Ganze schnell, falls es sich dann eben doch nicht als wahr herausstellt oder falls es halt doch nicht zur Übernahme kommt, hätte man immerhin jetzt ein Plus von über 20%. Muss natürlich jeder dann selber wissen, weil wir haben das die letzten Jahre ja oft erlebt. Also da ist dann eben auch noch lange nichts in trockenen Tüchern dann. Deswegen schwierig.
Also für alle, ich habe sie ja immer verkauft, halt irgendwann bei mir war die ja auch recht klein. Und jetzt, ich hatte sie tiefer verkauft, aber also die letzten, also wenn man jetzt nach den letzten nochmal katastrophalen Zahlen gekauft hätte, wäre man jetzt solide im Plus. Aber alle, die halt vorher mal die Aktie gekauft haben, den bringt diese $60, 50 Cent, glaube ich, reichlich wenig. Ja. Ich glaube, viele hatten die Aktie ja zu 80, 90, 100 oder noch mehr im Depot und es war halt jahrelang eine Leiche und selbst die $60, da war sie ja letztes Jahr schon teilweise deutlich höher oder war mal Richtung $100 sogar. Also ja, aber ich glaube, ohne Übernahme wäre das Ding eher noch länger da unten rumgegurkt, denn Zahlen und Aussichten waren ja wirklich nicht gut und ich merke das ja auch selber, ne? Klar, PayPal ist immer noch relevant, aber sobald es jetzt Apple Pay gibt irgendwo, nutze ich halt das einfach lieber, weil da musst du nicht hier immer auf die PayPal-Seite geleitet werden und so, es nervt irgendwie alles. Und damit geht das so ratzfatz perfekt in Shopify integriert und wird nicht einfacher für PayPal, ne, mit den ganzen Konkurrenten, aber ja gut. Wer jetzt auf jeden Fall da dabei ist, mal irgendwann nachgekauft hatte, der kann sich ja trotzdem auf jeden Fall freuen.
Definitiv, ja. Dann gehen wir jetzt mal zu zwei erfreulicheren Nachrichten bzw. Unternehmen, wo sich die auch langfristigen Aktionäre freuen können. Wir beginnen mit BlackRock und da muss man wieder sagen, Mann oh Mann, was ist das für ein Quartal gewesen? Also Wahnsinn, was BlackRock für Zahlen geliefert hat. Die sind ja immer so das Unternehmen, die so offiziell die Berichtssaison dann einleiten und das haben sie mal mit einem Knall wirklich gemacht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch nicht übertrieben dargestellt. Also ich selber habe sie ja mittlerweile schon länger nicht mehr im Depot. Ich habe sie ja vor einigen Jahren gegen MSCI ausgetauscht. Sehr stark. Die Asset Under Managements, die sind von 12,5 auf 15,3 Billionen US-Dollar angewachsen. Also Wahnsinn. Da merkt man wieder, dass der Goldesel ein bisschen was investiert hat. Genau, das hat man da wieder ein bisschen gesehen. Also Wahnsinn, aber vor allem die Asset Under Management, das ist ja eigentlich gar nicht, oder das ist ja nicht das, was sie an Geld verdienen. Also es ist ja dann wichtig, dass man sich auf die Umsätze und auf die Gewinne dann eben schaut. Aber auch die Asset Under Management sind natürlich wichtig, ja. Aber der Umsatz ist jahresübergreifend um 31% gewachsen. Im Vorjahr hatte man 5,4 Milliarden US-Dollar, jetzt fast 7,1 und das Operating Income, das ist sogar um 42% gewachsen, von 1,7 auf fast 2,5 Milliarden US-Dollar. Also ein wirklich herausragendes Quartal von BlackRock, muss man eben auch sagen. Also da konnte man jetzt wirklich kein Haar in der Suppe finden. Sie haben selber auch gesagt, also ihre Technologie-Services und Subscriptions sind gut gelaufen. Die sind 13% gewachsen, vor allem eben mit Aladdin. Das ist ja ihr Supercomputer und die Multi-Product-Solutions. Man weiß eben auch, BlackRock hat sich jetzt die letzten Jahre auch sehr viel breiter aufgestellt, was eben dann so im Bereich Private Equity, Infrastruktur ausgeht. Dann sind sie ja auch immer wieder daran, dass sie jetzt so diese neuen Projekte wie Stargate war der Name, gell, von den USA, dieses große Infrastrukturprojekt, wo sie ja dann eben auch das Geld sozusagen verwalten, beziehungsweise dafür sorgen, dass es an die richtigen Stellen dann eben kommt. Und das kostet natürlich alles Geld, ja. Und das da verdienen sie dann eben viel Geld dann dran. Und man muss wirklich sagen, die Geschäfte von BlackRock laufen weiter wirklich sehr gut. Und die Zahlen, ich kann nichts Negatives abgewinnen. Und die Börsen auch nicht. Aktie heute am Mittwoch auf jeden Fall deutlich im Plus dann hier gewesen.
Ich bin mal gespannt, ob sie das mal hält. Die läuft ja echt seit Ewigkeiten nur seitwärts. Und ich meine, bei den letzten Zahlen, die waren ja auch immer ganz gut, aber die Aktie hat nicht so richtig profitiert.
Das stimmt.
Mal schauen, ob es jetzt endlich mal wieder Schwung in die Kiste kommt. Würde mich freuen. Hab's ja auch im Depot. Wir haben sie auch bei uns im Goldesel Langfristdepot, was übrigens auch sehr gut läuft. Schamlose Zwischenwerbung. Also da haben wir zuletzt gute Treffer, muss man mal sagen. Ne? War ja ein schwieriger Start, aber Alphabet ASML mit drin und jetzt solche Aktien wie BlackRock, die jetzt auch anziehen, läuft auf jeden Fall, ne? Freut uns.
Ja,
freut
mich. Definitiv. Und eben, es war ja vor allem dann so die letzten Quartale, war ja dieses Thema mit Private Equity, wo sie ja mal Mittelabflüsse stoppen mussten, weil ein bestimmtes Limit erreicht wurde, wo dann der Markt wieder so ein bisschen Angst gekriegt hat. Und ja, es war halt nie so ein guter Newsflow und jetzt haben sie halt erneut ein starkes Quartal abgeliefert. Und ich sage ja auch immer, ich sehe es immer nur aus der langfristigen Perspektive. Irgendwann wird es vom Markt dann halt honoriert, ja, das muss man ganz klar so sagen. Und auch wenn jetzt hier vielleicht wieder Abverkäufe dann stattfinden werden, ich glaube, die erste Reaktion, das spiegelt auf jeden Fall so die Zahlen und die operative Lage aktuell wieder. Deswegen wirklich sehr stark gewesen, ja. Aber genauso ein Grund zur Freude, den gab es für unter anderem mich ja dann eben auch, die ASML-Aktionäre. denn es gab eine erneute Prognoseerhöhung von seitens ASML aufgrund starker Auftragslage, wie sie selber gesagt haben. Und die Umsatzprognose, die wurde erneut nochmal angehoben, gab erst vor kurzem schon mal eine Anhebung. Und jetzt rechnen sie damit, dass sie im Jahr 2026 zwischen 43 und 45 Milliarden Euro verdienen werden. Und im nächsten Quartal rechnen sie mit einer Bruttomarge von 55-57%. Im Q2 2026, das ist jetzt eben das, was veröffentlicht wurde, hatten sie eine Bruttomarge von 54%. Sie hatten ein wirklich starkes Wachstum. Selbst auf Quartalsebene sind sie stark gewachsen von 8,8 auf 9,3 Milliarden Euro. Und fürs nächste Quartal rechnen sie zwischen 11 und 12 Milliarden Euro. Also da merkt man eben ASML, einer der ganz großen Gewinner. Das merkt man nun eben auch immer weiter an der Auftragslage und vor allem eben auch an den Margen. Die Auftragslage, die ist ja eigentlich schon seit Jahren sehr gut. Die Auftragsbücher sind ja extrem voll. Man hat fast 3 Milliarden Euro im abgelaufenen Quartal verdient. Und das hat dann eben jetzt auch dafür gesorgt, dass sie jetzt hier die Guidance nochmal erneut angehoben haben. Aber man muss natürlich auch jetzt fairerweise dazu sagen, die Aktie auf Jahressicht 130% im Plus, also auf ein Jahressicht, nicht year-to-date dann. Da ist natürlich jetzt auch schon einiges von dem Optimismus dann natürlich mit drin. Ja. Also das muss man auch ganz klar so sagen, denn die Aktie ist jetzt aktuell wieder so eigentlich so auf ihrem absoluten Höhepunkt dann angekommen, wo sie schon zweimal bereits war. Also wenn ich mir so Forward-KGV von 40 aktuell anschaue, wenn ich mir ein EV-EBIT von 40 anschaue, das hatte die Aktie eben schon zweimal in den letzten 5 Jahren erreicht. Das eine, das ist eben noch in dem Corona-Hoch dann gewesen, und das andere, das ist Mitte 2024 dann gewesen. Also man ist schon zweimal auf diesem hohen Niveau aktuell gewesen, was die Bewertungskennzahlen anging. Und ASML ist eben auch ein Titel, der dafür bekannt ist, dann auch mal recht schnell wieder sehr empfindliche Korrekturen hinzulegen. Das muss man definitiv wissen. Aber es ist halt eine Aktie, die immer in Wellen dann agiert sozusagen. Und ich persönlich glaube halt, wie gesagt, ich habe sie schon seit 2020, glaube ich, im Depot, also schon seit 6 Jahren. Ich persönlich glaube dann halt einfach, dass dann die nächste Welle, wenn die wieder kommt, nach unten, aber halt nicht ganz so nach unten geht. Ich weiß nicht, bei der letzten Welle, wo waren wir da? Ich glaube bei 600 Euro. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 1600 Euro.
War heftig, die letzte Welle. Da war wieder Weltuntergangsstimmung, dass ASML kein Mensch mehr braucht und die Chinesen kommen. Und ich erinnere mich auch noch recht gut daran. Was willst du mit ASML-Dreck?
Genau, also das war fast, jetzt weiß ich auch, wer den Kommentar mir damals unter mein Video geschrieben hat. Ich habe nämlich genau so einen Kommentar, das war März, April 2025, unter einem Video gehabt, wo ich mich nochmal positiv zur Zukunft von ASML geäußert hatte und dann eben, seit Jahren läuft die gar, wie kannst du die so gut reden? Und das ist halt die absolute Tiefstphase gewesen. Da hatte ich auch nochmal nachgekauft, habe ich nochmal eine Aufstockung getätigt, und daraufhin kam dann genau der Kommentar dann eben. Aber daran sieht man es dann halt eben auch. Sie haben ihren langfristigen Plan immer verfolgt. Sie hatten ja schon bereits im Jahr 2022 eine Guidance für 2030, also auch mit dem ganz genauen Ablaufplan dann. Und den haben sie nach wie vor gut eingehalten. Also ich muss sagen, das Management, auch wenn es ja da einen Wechsel gegeben hat, meiner Meinung nach von ASML wirklich top. Also ich finde, es ist bei uns in Europa mit Abstand das beste Unternehmen, das wir haben. Ja, also sage ich ohne, also obwohl ich da befangen bin, aber das sage ich wirklich also aus vollster Überzeugung. Ja.
Genau, was vielleicht noch, also diese Prognoseerhöhung jetzt 43 bis 45 Milliarden. Zuvor hatte man ja gesagt 36 bis 40. Das ist echt knackig. Und vor allen Dingen die Pricing Power, ja. Die Margen, die sind ja auch wirklich absurd bei ASML. Es ist ja ein Monopol und die können verlangen, was sie wollen. Jetzt noch mehr denn je. Denn jetzt eine Margenprognose von 54-56%. Zuvor 51-53%. Das zeigt halt, ne. Also die Nachfrage nach den Maschinen sind so hoch. Und wieso vielleicht der Rücksetzer nicht so heftig wird, ne? Der wird irgendwann kommen. Du hast es gesagt. Also das Management hat gesagt, anhaltende Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz und kontinuierliche Fortschritte bei KI-Technologien treiben die Nachfrage bla 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 an und stärken damit die Wachstumsaussichten weiter. Unsere Kunden wiederum treiben ihre Pläne zum Ausbau ihrer Kapazitäten weiter voran. Dies schlägt sich in Kundenaufträgen für unser gesamtes Produktportfolio nieder und verschafft ASML einen besseren Überblick über längerfristige Nachfrage. Also die Visibilität ist besser als zuvor, das haben sie auch nochmal gesagt. Sie haben auch schon Aufträge anscheinend jetzt für die nächsten Jahre, deswegen ist man da sehr optimistisch. Ich glaube, nächstes Jahr soll es einen neuen Kapitalmarkttag geben mit neuen Zielen für die kommenden Jahre, bin ich mal gespannt. Die große Frage ist halt jetzt, ne, also ich habe ja schon oft den Fehler gemacht, an Werte verkauft, ich habe sie ja auch im Langfristdepot. Was macht man jetzt mit ASML? Die Bewertungen sind am Anschlag. Wie lange geht das noch weiter? Heute ist die Aktie im Plus, was man aber heute sieht, was echt ganz interessant ist. So richtig Euphorie gibt's jetzt, also vor einigen Wochen wäre es noch so gewesen, Unternehmen meldet gute Zahlen, gute Aussichten, alles ballert nach oben. Heute zum Beispiel Infineon kam bei 72,60 Euro rein, jetzt wieder unter 70 Euro, ne? Also richtig abgebröckelt, Extron und so weiter auch. Also dieser einfache Weg nach oben, die Zeiten sind vorbei, ne? Aber ist halt trotzdem die Frage, ASML, Einbruch sehe ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit den Zahlen und mit der Prognoseerhöhung, aber es ist halt so schwierig, das Ding richtig zu timen, das ist eigentlich nicht möglich. Ich bin ja immer ein Freund dagegen, wenn alle haten, wie damals, dann kaufe ich lieber ASML und nicht jetzt. Jetzt bin ich ja eher, überlege ich mal, nimmst du mal einen Teil der Gewinne mit? Habe ich ja bei Infineon gemacht, bei Hochtief gemacht, weil halt ein bisschen zu viel Hype mir drin ist, aber alles werde ich auch nicht verkaufen, aber du hältst komplett durch, meinst du?
Ja gut, ich halte es schon seit 6 Jahren, aber ich sage auch ganz ehrlich, also wenn jemand da ein bisschen auf der aktiveren Seite ist, könnte ich es aktuell auch komplett nachvollziehen, ja, dass man da jetzt mal sagt, hey, weil es gab, also man muss halt sagen, also seit ich dabei bin, die nächste Drawdown-Welle, die hat's immer gegeben halt bisher bei ASML, ja, aber es ist halt oft dann nicht mehr so weit nach unten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man da jetzt dann eher mal wieder so Richtung die 1000 Euro dann geht, aber halt nicht, es wäre ja auch also völlig paradox, wenn es jetzt wieder auf diese ganz alten Niveaus zurückgehen würde, also das sehe ich halt gar nicht, weil es halt wirklich weiter extrem gut läuft, aber dass jetzt mal da wieder auch eine zweistellige Korrektur kommt, das halte ich für wirklich gut möglich. Und wenn jetzt da jemand sagt, hey, also ich weiß nicht so recht, beziehungsweise vielleicht ist auch meine Position schon so groß, dass ich sowieso am Überlegen bin. Also wäre für mich auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Gedanke, sag ich mal so. Ja, also ja,
ich bin bei mir, ich habe gerade geschaut, 165% bin ich im Plus. Ne? Also ich habe für 608 Euro mal gekauft. Ich weiß aber gar nicht, wann das war. Ist ja auch schon eine Weile her.
Also ich glaube, ich weiß noch ziemlich genau, mein erster Einstiegskurs damals ist 230 oder 235 Euro damals gewesen. Ja, aber es hat daraufhin auch deutlich mehrere Nachkäufe, teilweise auch größere als damals die Einstiege gegeben. Aber insgesamt ist das eine meiner besten Positionen dann hier gewesen. Und auch langfristig hingesehen bleibe ich da auf jeden Fall weiter an Bord. Also für mich persönlich, ja, weil ich weiß halt nie, läuft es vielleicht doch noch auf 2000 oder 2200 Euro und der nächste Drawdown geht dann nur wieder in die jetzige Ding. Man weiß es halt nicht und das ist das Schöne, so als langfristiger Aktionär muss ich mir halt darüber jetzt keine Gedanken machen. Aber wenn ich kurzfristig unterwegs wäre, sich das mal anzuschauen, könnte definitiv mal, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagt, also könnte man auf jeden Fall mal machen. Aber im Endeffekt muss natürlich jeder selber wissen, was er mit seiner Position dann eben macht. Ja, aber ich persönlich, gerade wenn die Geschäfte so gut laufen, sage ich natürlich auch, also warum sollte ich jetzt an einen Ausstieg denken? Ja, also es läuft weiter sehr gut. Sie werden wahrscheinlich sogar deutlich mehr Umsätze und Gewinne erzielen, als sie es damals gedacht hätten bis zum Jahr 2030. Deswegen für mich alles gut soweit. Genau, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen und denkt dran, die Berichtssaison steht vor der Tür und hier bei uns erfahrt ihr immer alle News auf dem Podcast. Deswegen folgt uns unbedingt. Schreibt uns auch gerne mal rein, was habt ihr von den BlackRock, IBM und ASML-Zahlen gehalten oder was macht ihr mit eurer ASML-Position? Wäre ja auch mal ganz interessant. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.